Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Zeitrisse. Hausmusik von einst. Von Graf Nikolaus Rehbinder. Gefunden in Westermanns Monatshefte. Illustrierte Zeitschrift der Gebildeten. Dezember 1929. Teil 2. Seit Erhard im Jahre 1820 die Doppelpedalharfe erfand, die auf einen Akkord gestimmt zu werden und durch die sogenannten Apretschen oder ein schnelles Glissando über sämtliche Saiten überraschende Effekte hervorzubringen vermag, durfte dieses wundervolle Instrument, dessen eigenartige Klangwirkung jedes Klavier in den Schatten stellt, auf den ersten Platz bei häuslichen Musikaufführungen Anspruch erheben. Allerdings war seine Beherrschung mit großen Schwierigkeiten verbunden und erforderte ein längeres Studium. Mit einiger Meisterschaft vorgetragen, erzielte das Harfenspiel stets außerordentliche Wirkungen. Spohrs erste Gattin, Dorette Scheidler, gehörte zu den gefeiertsten Berufsharfenspielerinnen ihrer Zeit und den älteren Berlinern wird das Harfenspiel jener Harfenistin unvergesslich sein, die unter dem Namen Angelika dem Bilse-Orchester angehörte. Eine der vollendetsten, nicht berufsmäßigen Harfenspielerinnen war die mir nah verwandte Gattin des ehemals berühmten Porträt- und Gesellschaftsmalers Herr Lauchert, geborene Prinzessin zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Sie wohnte als Witwe von hohen Jahren zu Gotha und ich hatte, damals ein Jüngling von 20 und wenigen Sommern, hie und da das Glück, sie besuchen zu dürfen. Es war mir bekannt, dass sie einst die Saiten der Harfe mit Künstlerschaft gemeistert und oft warf ich begehrliche Blicke nach dem wundervoll geschnitzten und reich vergoldeten alten Instrument, das hinter dem Flügel in einer Ecke lehnte. Eines Sommertags, in jener Stunde, da die Tageshölle nur zögernd dem nahenden Dunkel weicht, saß ich mit der Tante allein in deren behaglichem Wohnsalon. Und die gütige Greisin ließ aus dem reichen Schatz ihrer Erinnerungen manch funkelndes Kleinod, manch leuchtendes Geschmeide aufblitzen. Plötzlich erhob sie sich, glitt lautlos zum Flügel, holte die alte Harfe hervor und auf ihren Platz zurückgekehrt, begann sie das Instrument zu stimmen. Und dann geschah das Wunder. Wie Geisterhauch schwebte es durch das Zimmer, wandelte sich über leisem Lachen zu verhaltenem Jubel und klang dann in vollen, himmelstürmenden Akkorden von packender Gewalt aus. Wer ermisst die Weihe einer solchen Stunde? Unter den privaten musikalischen Veranstaltungen, die sich während der 30er Jahre in Berlin besonderer Beliebtheit erfreuten, nahmen die musikalischen Soireen des Hofmusikers Möser, deren Niveau wesentlich über dem Charakter einfacher Hauskonzerte lag, die erste Stelle ein. Instrumental-, Vokal- und Quartettvereinigungen gab es in großer Anzahl. Zu den bemerkenswertesten von ihnen gehörte der von Zelter gestiftete Privatverein für Ausbildung in der Vokalmusik, der unter königlichem Schutz die Singakademie erbauen ließ. Hier wurde den Freunden der Kunst neben der weltlichen auch die kirchliche Musik geboten, die seit der Reformation mehr und mehr aus dem Gottesdienste verwiesen worden war. Unter Zelters und Hausmanns Leitung und unter Mitwirkung der königlichen Kapelle führte man entweder im Saale der Singakademie oder im Konzertsaale des Schauspielhauses, oft aber auch in Privatzirkeln, die herrlichen Tonschöpfungen der früheren Meister in dieser Kunstart auf. In den Häusern der Komponisten gehörten Hauskonzerte zu den beliebtesten und häufigsten gesellschaftlichen Veranstaltungen. In Berlin war es während der 20er Jahre vorzugsweise der begabte Tondichter Peter Winter, der auf diesem Gebiete für tonangebend galt. Seine Opern Helena und Paris und das unterbrochene Opferfest gehörten zum ständigen Repertoire der königlichen Bühne. Spontini, der 1820 als Hofkomponist und Generalmusikdirektor nach Berlin berufen worden war, trat mit einiger Anmaßung auf. So stattete er dem kränklichen und reizbaren Weber seinen Besuch ab und äußerte bei dieser Gelegenheit, er wolle den Zustand der hiesigen Musik verbessern. Weber geriet darüber in helle Empörung. Die sich zwischen den beiden Männern anspinnende Feindschaft fand durch Webers Tod im März 1821 ein schnelles Ende. Später rückte das Meyerbeersche Haus in die erste musikalische Linie. Der Name dieses aus der ureigentlichen Berliner Umwelt hervorgegangenen Meisters hatte sich schnell, wenn auch nicht kampflos, einen ruhmvollen Klang erworben. Wurde über den Wert seiner Tondichtungen auch sehr unterschiedlich geurteilt, immer erregten sie Aufsehen und eroberten sich im Fluge Bühne und Haus. Bei Meyerbeers traf sich die Elite der musikalischen Welt. Die liebenswürdige Wirtin und drei liebliche Töchter machten mit Anmut die Honneur des Hauses und man durfte sich hier an den denkbar erlesensten musikalischen Genüssen erfreuen. Viel und gern besucht wurden auch die gesellschaftlichen Abende des Präsidenten Rust, der sich die Welt der Wissenschaft und des Schrifttums mit Künstlern, Beamten, schöngeistigen Offizieren und reichen Kaufleuten traf. Berühmte einheimische und zugereiste Musiker und Sänger ließen sich hier hören und wetteiferten mit den Darbietungen begabter Dilettanten. Sehr lebhaft schildert Gustav Perthes in seinen Jugenderinnerungen das Hauskonzert im Elternhause. Besonderes Vergnügen gewährten uns Kindern die Streichquartette, von denen mein Vater jeden Winter mehrere veranstaltete. Wir brauchten dabei nicht so still zu sitzen wie in den Oratorien und hatten uns mit keinem Textbuche zu quälen. Mein Vater lud zu den Quartetten die Virtuosen der königlichen Kapelle und einige geschickte Dilettanten. Unter den letzteren gedenke ich gern des Herrn Kielmann, Disponenten des Schicklerschen Bankhauses. Sein schöner Ton auf dem Violoncello hatte ihn in allen musikalischen Kreisen berühmt gemacht. Sein Äußeres hatte etwas Auffallendes. Eine lange, hagere Gestalt mit gebogener Nase und vorstehendem Kinn, von überraschender Gewandtheit in allen seinen Bewegungen. Geistreich und schlagfertig im Urteil wusste er jede Unterhaltung zu beleben. Er war unverheiratet und verkehrte gern bei uns. Wenn mein Vater ihn mündlich zum nächsten Sonntagabend einlud, was sehr oft geschah, so fragte Kielmann ganz ernsthaft: Soll ich meine Frau mitbringen? So nannte er sein Violoncello. Opernaufführungen am Klavier wurden lebhaft in Gang gebracht. Don Juan, die Oper aller Opern, kam zuerst an die Reihe. Die Besetzung war eine so vortreffliche, wie sie wohl selbst auf öffentlichen Bühnen selten dagewesen sein mag. Prediger Ritschl sang den Don Juan mit vollendeter Meisterschaft, Dorn den Leporello mit unnachahmlicher Komik. Der hinreißende Tenor des geheimen Postrats Wepler war für den Don Ottavio wie geschaffen. Einen besseren Komtur als Herrn Hellwig würde man vergebens gesucht haben. Auguste Sebald leuchtete als Donna Anna in goldenem Glanz. Ihrer Schwester Amalie, seelenvoller Klang, hob die Rolle der Elvira auf eine vorher nicht geahnte Höhe und meine Schwester Lilli war als Zerline ganz an ihrem Platze. Klein am Klavier ersetzte ein volles Orchester. Er besaß die Gabe des Dirigierens, des unmerklichen Einhelfens, des leisen Nachgebens und des fördernden Antreibens in ausgezeichneter Weise. Nach ein paar Proben floss alles wie von selbst dahin. Aus diesen und ähnlichen Mitteilungen zeitgenössischer Federn ist mit Recht auf ein weit über das Dilettantenhafte hinausgehendes Bestreben innerhalb derartiger häuslicher Veranstaltungen zu schließen. Auch dort, wo der Hausherr oder die Hausfrau nicht selbst zu den berufsmäßigen Künstlern gehörten. Eins der musikalischsten Häuser in Berlin der 30er und 40er Jahre war das des Bankiers Mendelssohn. Der Name seines Vaters, des Philosophen Moses M., hatte in der Welt der Wissenschaft den besten Klang. Sein Sohn Felix, bekannt unter dem Namen Mendelssohn Bartholdy, war bestimmt, sich den Klassikern der Tonkunst zuzugesellen. Durch ihn und seine geistvolle Schwester Fanny, die sich 1829 mit dem Maler Hänsel verheiratete, wurde das väterliche Haus zu einem auch von Fremden gern und viel besuchten gesellschaftlichen Mittelpunkt. Hier traf man Weber, seinen Freund Moscheles, Spohr, dessen Gattin Dorette. Stets von ihrer wundervollen Harfe begleitet, mit deren Tönen sie die Hörer bezauberte, Hummel und was immer an Künstlern und Komponisten sich jeweilig in der preußischen Hauptstadt aufhielt. Nachdem Felix den Wanderstab ergriffen und sich schließlich in Leipzig niedergelassen hatte, wo er ein neues musikalisches Leben schuf, war es seine Schwester Fanny Hänsel, die in Berlin die musikalischen Traditionen des väterlichen Hauses mit Liebe und Verständnis aufrechterhielt. In den Räumen ihres behaglichen Heims, Leipziger Straße 3, an der Stelle des heutigen Herrenhauses, versammelte sich alles, was an Größen der Kunst und Wissenschaft in Berlin zusammenströmte. Fanny selbst war nicht nur eine ausgezeichnete Pianistin, sondern auch eine meisterhafte Chordirigentin. für die Hauskonzerte, die jahrelang mit der größten Regelmäßigkeit an den Sonntagnachmittagen stattzufinden pflegten, wusste sie die ausgezeichnetsten Kräfte der Hauptstadt zu gewinnen. Hier wurden neben den Werken der älteren Meister Bach, Gluck, Händel auch die Werke ihres genialen Bruders zuerst in vollendeter Ausführung zu Gehör gebracht.
Wir haben hier in Saus und Braus gelebt,
schreibt sie am 18. März 1844 ihrer Schwester Rebecca.
Vorige Woche war jeder Tag doppelt und dreifach besetzt. Vier große Abendfeten hintereinander, in deren einer die Rossi, in einer die Birch, eine englische Sängerin, die ganz wie die Novello singt, und in zweien die Decker zu hören waren. Vorigen Sonntag war bei uns die brillanteste Sonntagsmusik, die, glaube ich, noch jemals stattgefunden hat, sowohl was Ausführung als Publikum betraf. Wenn ich dir sage, dass 22 Equipagen auf dem Hof und Liszt und 8 Prinzessinnen im Saal waren, wirst du mir die nähere Beschreibung des Glanzes meiner Hütte wohl erlassen. Dagegen will ich dir mein Repertoire mitteilen. Quintett von Hummel mit der Finger leicht getummel, Duett aus Fidelio, Variationen von David, von dem prächtigen kleinen Joachim gespielt, der kein Wunderkind, sondern ein bewunderungswürdiges Kind ist. Zwei Lieder, von denen das Schöne, Lass die Schmerzen dieser Erde von Eckert, von Felix und der Decker auswendig vorgetragen, wie immer großen Beifall fand. Hierauf kam die Walpurgisnacht, auf die mein Publikum schon seit Wochen gespannt war und die vortrefflich ging. Wir hatten 3 Proben gemacht, bei denen sich die Sänger so amüsierten, dass sie gern noch einmal so viel gehabt hätten. Bei der letzten war Felix zugegen und sehr zufrieden. Ich hätte gern gesehen, dass er begleitet hätte. Das wollte er nun aber ein für alle Mal nicht, sondern spielte nur die Ouvertüre mit mir und griff bei den schwierigsten Stellen bald im Bass, bald im Diskant mit zu, sodass eine Art von improvisiertem vierhändigen Arrangement daraus ward, das sehr gut klang.
Seitdem Liszt 1839 von Wien aus seinen Triumphzug durch ganz Europa angetreten hatte, rissen sich die Großen und Reichen um ihn und waren für seine Teilnahme an ihren gesellschaftlichen Veranstaltungen zu jedem Opfer bereit. Weimar war die beglückte Stadt, wo der vergötterte Meister seinen dauernden Wohnsitz aufschlug. Hier, umgeben von einer großen Schar hochbegabter Kunstjünger und begeisterter Kunstfreunde, wirkte er in Wort, Schrift und Harmonie bahnbrechend bis 1861 und schaffte der Stadt eine zweite Kunstepoche. Seine Fortschrittsbestrebungen gipfelten in einem Werbefeldzug für Richard Wagner, wie es seinesgleichen noch nie erlebt worden war. Die Biedermeierzeit mit ihren ästhetischen Tees und ihrem empfindsamen Gebaren ist vielfach als oberflächlich und geziert verspottet worden. Eine Zeitepoche aber, die gesellschaftlich mit dem Höhepunkt der Klassik und Romantik in Dichtung und Tonkunst zusammenfällt, schnellt zumindest den Vorwurf der Oberflächlichkeit automatisch auf den Urheber zurück. Die außerordentlichen geistigen Kräfte, die von der Französischen Revolution bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts wirksam waren, gehörten durchweg dem Bürgertum an. Insbesondere die engere Biedermeierzeit stellt sich als die höchste Blüte des dritten Standes, der bürgerlichen Mittelklasse dar. Ihre segensreichen Spuren sind auch heute noch allen Zersetzungserscheinungen zum Trotz unverkennbar. Ein Nachtrag zur Biografie von Graf Nikolaus von Rehbinder. Eine weitere Recherche brachte Folgendes zutage. Nikolaus mit zweitem Vornamen Theodor Rehbinder wurde 1859 in Habsal im heutigen Estland geboren. Mit ziemlicher Sicherheit ein Sohn des Schriftstellers Graf Nikolai Rehbinder. Vom bibliothekarischen Hilfsarbeiter schaffte er es bis zum Bibliothekar am Orientalischen Seminar der Universität Berlin. 1910 gar bis zum Oberbibliothekar. Allerdings scheint er kein einfacher Zeitgenosse gewesen zu sein. Sein beruflicher Weg wird von Entlassungen, Beschwerden, Ablehnungen, Versetzungen, Rückversetzungen, Disziplinarverfahren, Beurlaubungen, aber auch Abwesenheiten aus gesundheitlichen Gründen begleitet. Bei der im Text erwähnten Lilly handelt es sich nicht, wie fälschlicherweise in Teil 1 von Hausmusik von einst vermutet, um Rehbinders Schwester Lilla Rehbinder, sondern um die Schwester eines gewissen Gustav Perthes. Hingegen entspricht die Erwähnung seiner Tante, Prinzessin Amalie Adelheid zu Hohenlohe Schillingsfürst, die Witwe des hohenzollerschen bürgerlichen Hofmalers Richard Lauchert, die von 1821 bis 1902 ihr irdisches Dasein fristete, der Wahrheit. Graf Nikolaus Theodor von Rehbinder starb 1936. Zeitrisse. Hausmusik von einst, von Graf Nikolaus Rehbinder, gefunden in Westermanns Monatshefte, illustrierte Zeitschrift der Gebildeten, Dezember 1929, Teil 2. Zeitrisse mit Don Quelle, Lady Irene Treegarden und Raffaelius Alva Gruser auf Forschungsreise durch längst vergangene Epochen. Das komplette Zeitrisse-Archiv gibt es kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter, auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Für einmal an ungewohnter letzter Stelle im Programm. Kaffee Raffi, neu auch indoor.
Musik und Kaffee bei Sonne und Schnee, auf Wunsch auch gerne erlesenen Tee, all das und noch viel mehr, wo und wann erfahren Sie hier. Kaffee Raffi auf Instagram und auch im www, man ihn finden kann. kaffee-raffi.ch, 24 Stunden für Sie da.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.